Maria Konnikova. Die Kunst des logischen Denkens. Scharfsinnig analysieren und clever kombinieren wie Sherlock Holmes. Wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit, wie unwahrscheinlich sie auch ist. Sherlock Holmes zählt zu den genialsten Denkern der Weltliteratur. Niemand sonst kann so brillante Schlüsse ziehen und uns immer wieder mit seinem schnellen Verstand verblüffen. Wer wäre also nicht gerne so clever wie er? Auch Autorin Maria Konnikova bewundert ihn seit ihrer Kindheit und legt mit »Die Kunst des logischen Denkens« ein Tribut vor, das Sherlock Holmes Art zu denken analysiert. In den folgenden Blinks erhältst du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu Sherlock Holmes Denkweise, denn ganz entgegen irrtümlicher Behauptungen, er sei einfach ein geborenes Genie, hat er sich einfach nur eine besonders rationale Art angeeignet, Situationen zu beobachten und Schlussfolgerungen zu ziehen. Mit Geduld und Übung kann es uns allen gelingen, den inneren Autopiloten auszuschalten und so wach und aufmerksam durch die Welt zu gehen wie Sherlock Holmes. Blink Nummer 1. Unser Gehirn hat zwei Arten zu denken. Ganz ehrlich, wann hast du dir das letzte Mal so richtig den Kopf zerbrochen? So lange angestrengt nachgedacht, dass es in der Gehirnmasse knirschte oder an einem richtig kniffligen Problem herumgetüftelt? Eigentlich passiert das ziemlich selten, denn für den Großteil unserer Zeit reicht unser Gehirnautopilot völlig aus. Ein gutes Beispiel dafür, wie dieser Autopilot dich nämlich ganz schön aufs Glatteis führen kann, ist das folgende. Du kaufst dir einen Tischtennisschläger und dazu einen Ball für insgesamt 11 Euro. Der Schläger kostet 10 Euro mehr als der Ball. Was kostet der Ball? Eigentlich klar, 1 Euro. Und schwupps, schon bist du auf deinen Autopiloten hereingefallen. Die richtige Antwort lautet nämlich 50 Cent. Wenn der Schläger 10 Euro mehr kostet als der Ball, macht das 10,50 Euro für den Schläger und 50 Cent für den Ball. Wie kommt es zu diesem banalen Rechenfehler? Ganz einfach. Wir verlassen uns zu sehr auf unseren Autopiloten und jener tippt immer auf die nächstliegende Antwort. Er steuert also meist die bequemste Lösung an, auch wenn es ab und zu besser wäre, den Rest der Gehirnmasse mitdenken zu lassen. Diese zwei im menschlichen Gehirn dominierenden Denksysteme spiegeln sich sehr schön in Sherlock Holmes und seinem Assistenten Dr. Watson wider. Der Autopilot Watson lässt sich leicht ablenken und gibt sich immer mit der erstbesten Antwort zufrieden, während Holmes niemals auf die Schlägerballfrage hereingefallen oder durch äußere Gegebenheiten in seinem Denkprozess beeinflusst worden wäre. Als Holmes und Watson zum Beispiel an einem schönen Frühlingsnachmittag aufs Land fahren, um in einem Mordfall zu recherchieren, lässt sich Watson von der herrlichen Landschaft und dem milden Wetter einlullen und in eine zufriedene, faule Stimmung versetzen. Nicht die perfekte Einstellung für eine Ermittlung. Holmes hingegen bleibt aufmerksam und achtet weiterhin auf Details. In den nächsten Blinks wirst du jetzt Schritt für Schritt erfahren, wie du deinen inneren Holmes trainieren und den inneren Watson überlisten kannst. Blink Nummer 2. Das System Holmes steht für aufmerksames und reflektiertes Denken. Den Watson-Autopiloten kennen wir alle. Aber was macht das System Holmes aus? Der zentrale Punkt ist seine Aufmerksamkeit. Wenn Sherlock Holmes denkt, lässt er sich nicht ablenken. Seinem Blick entgehen selbst die kleinsten Details nicht und er lässt sich weder von Emotionen noch von Reflexen beeinflussen. Er bleibt immer rational. Diese aufmerksame Haltung ermöglicht es ihm, anhand von Details, die andere nicht einmal wahrnehmen würden, schon eine Menge Informationen zusammenzutragen. Als Holmes Watson zum ersten Mal begegnet, weiß er sofort über Watsons Militärvergangenheit Bescheid, ohne dass dieser überhaupt den Mund öffnen muss. Dazu muss Holmes nur einige Details an Watsons Erscheinung kombinieren. Die Sonnenbräune, vermutlich war er vor kurzem in den Tropen, seine stramme Körperhaltung, wahrscheinlich beim Militär, sein ernster Gesichtsausdruck, er hat schlimme Dinge gesehen, sein verwundeter Arm, er war wahrscheinlich im Krieg. Und da er ihm als Dr. Watson vorgestellt wird, erkennt Holmes sofort, Watson diente als Militärarzt im jüngsten Afghanistan-Krieg. Leider verbraucht das Gehirn aber auch mehr Energie, wenn es im Holmes-Modus denkt. In dem Beispiel mit dem Tischtennisschläger und dem Ball muss man sich aktiv anstrengen, um den Autopiloten Watson auszuschalten und mit der Hilfe des inneren Holmes auf die richtige Antwort zu kommen. Allerdings ist diese Energie immer eine lohnende Investition. Denn wer sich erst einmal zur Gewohnheit macht, so zu denken wie Sherlock Holmes, wäre nicht nur in der Lage, einen Mordfall schneller und besser zu lösen als Dr. Watson, sondern wird auch im ganz normalen Alltag bessere und logischere Entscheidungen treffen. Blink Nummer 3. Um den inneren Sherlock Holmes zu aktivieren, brauchst du Übung und Motivation. Der innere Watson kann nur mit Hilfe einer Sache überwunden und stattdessen der innere Sherlock Holmes zum Vorschein gebracht werden. Übung, Übung und nochmals Übung. Das klingt vielleicht erst einmal etwas langweilig, ist aber leider ein Muss. Das Gehirn kann zwar schnell neue Fakten lernen, aber um neue Denkweisen einzuüben, braucht es einige Zeit. Viele psychologische Studien weisen darauf hin, dass Übung eine viel größere Rolle bei der Entwicklung unseres Gehirns spielt als Talent. Mach dir also keine Sorgen darüber, ob du den nötigen Grips mitbringst. Wir alle haben unseren inneren Sherlock Holmes. Wir müssen ihn nur hervorlocken. Das geht am besten, indem bestimmte Areale des Gehirns durch gezielte Übungen trainiert werden. Dass das wirklich funktioniert, ist wissenschaftlich bewiesen. So gab es zum Beispiel ein Experiment, in dem eine Gruppe von Testpersonen jonglieren lernte und die andere Gruppe nicht. Nach einiger Zeit der Übung konnten die Neurowissenschaftler eindeutig nachweisen, dass die Gruppe der Jongleure neue Strukturen im Gehirn entwickelt hatte, in dem Bereich, der für Koordination von Sehwahrnehmung und Bewegung zuständig war. Um dir aber strukturelle Veränderungen im Holmes-Teil deines Gehirns anzueignen, brauchst du noch eine zweite Zutat: Motivation. Denn nur wer wirklich motiviert ist, wird es schaffen, sein Denken zu verändern. Am Anfang ist es schwer, den inneren Watson in seine Schranken zu weisen, aber wer einmal den Einstieg geschafft hat, wird es danach leichter haben. Fakt ist, dass motivierte Menschen nicht nur schneller und leichter lernen, sie erzielen auch höhere Ergebnisse in IQ-Tests und generell bessere Noten. Unter Psychologen wird diese Art der Motivation auch Rage to Master genannt, der unbedingte Wille, etwas zu meistern. Schaffst du es, dich so zu motivieren und bereit dafür zu sein, viel und regelmäßig zu üben, steht deinem inneren Sherlock Holmes nichts mehr im Wege. Blink Nummer 4. Unser Gehirn ist wie eine Dachkammer, die wir füllen und aufräumen können. Um überhaupt zu verstehen, worin wir Holmes eigentlich genau nacheifern wollen, ist es wichtig, erst einmal nachzuvollziehen, wie unser Gehirn Informationen speichert. Holmes selbst bezeichnet sein Gehirn oft als eine Dachkammer im Kopf. Und die aktuelle Forschung zeigt, dass er mit dieser Analogie ganz richtig liegt. Wie auf fast jedem Dachboden gibt es auch im Gehirn, ganz banal formuliert, Dinge und deren Ordnung. So wie man also in der Dachkammer beim Frühjahrsputz den alten Kram in Regale und Kisten sortiert, kann man ganz leicht auch Informationen und Erfahrungen im Kopf neu anordnen, um sie leichter zu finden und für mehr Übersichtlichkeit zu sorgen. Im Gegensatz zu den meisten Dachböden jedoch passiert dieser Prozess im Gehirn ganz automatisch. Eine neue Information kommt hinzu und erfordert, dass im Austausch dafür eine alte weggeräumt wird. Ob wir die alte Information mit dem Fuß aus dem Weg räumen und sie irgendwo in der Ecke landet, oder ob sie fein säuberlich in einer gut zugänglichen Schublade deponiert wird, hängt dabei ganz von uns ab. Das Gehirn lässt sich in zwei unterschiedliche Bereiche unterteilen. Einen, in dem die Informationen dauerhaft gespeichert werden, und einen, in dem sie nach einer Weile wieder entfernt werden, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Wichtige Informationen sollten im Langzeitgedächtnis, also quasi dem abschließbaren Aktenschrank unseres Oberstübchens, landen und nicht im Pappkarton, den wir nächste Woche im Müll entsorgen. Dazu musst du dir aber erst einmal bewusst machen, ob eine bestimmte Information wichtig ist und du dich später an sie erinnern möchtest. Damit Wichtiges nicht versehentlich im Pappkarton landet, ist es hilfreich, wenn man weiß, an welchem Platz im Aktenschrank eine Information gehört. Praktisch heißt das, dass man solche Informationen so greifbar wie möglich machen und sie mit vorhandenen Informationen verknüpfen muss. Wenn Holmes etwa Details in einem Mordfall erfährt, dann verbindet er sie mit Informationen aus anderen Fällen und versucht, sich zum Beispiel an die entsprechenden Gerüche und Geräusche zu erinnern. Darin liegt der Trick, ein Ereignis oder eine Information gezielt im Langzeitgedächtnis abzuspeichern. Sammle möglichst viel Kontext zu dieser Information und bring sie mit anderen, ähnlichen Ereignissen gedanklich in Verbindung. Blink Nummer 5. Vorurteile und Heuristiken führen oft zu Denkfehlern. Selbst wenn wir wissen, wie Informationen am besten im Gehirn abzuspeichern sind, bleibt doch noch die Frage, ob man auch die richtigen Schlussfolgerungen aus ihnen zieht. Es gibt einige Stolperfallen auf dem Weg zum rationalen Denken. Eine davon sind Heuristiken, Faustregeln, die uns helfen, schnelle Entscheidungen zu treffen. Die Verfügbarkeitsheuristik zum Beispiel führt dazu, dass man immer nur diejenigen Informationen in seine Entscheidungen mit einbezieht, die einem gerade einfallen. Es gibt aber immer noch viel mehr Informationen, die einem einfach nicht zur Verfügung stehen. Daher fällen wir oftmals falsche Entscheidungen aus Unwissenheit. Außerdem lässt man sich auch oft unbewusst von Vorurteilen leiten. Es gibt zum Beispiel den sogenannten Halo-Effekt, der bewirkt, dass eine bestimmte Eigenschaft den Gesamteindruck über eine Person positiv oder negativ einfärben kann. Als Dr. Watson etwa eine Kundin trifft, die er sehr attraktiv findet, schließt er daraus, dass alles an ihr sympathisch, unschuldig und positiv ist. Aus einiger Entfernung betrachtet eine absolut irrationale Art zu denken, allerdings gehen die meisten Menschen ihr früher oder später auf den Leim. Aber das vermeintlich so zuverlässige und rationale Denken wird nicht nur durch Vorurteile und Faustregeln beeinflusst, es ist zusätzlich abhängig von externen Einflüssen wie dem Wetter. Nachweislich treffen Börsenmakler an sonnigen Tagen riskantere Entscheidungen, weil sie optimistischer gestimmt sind. An einem regnerischen Tag hingegen steigt die Anzahl der Leute, die sich in Universitäten einschreiben, weil wir uns bei schlechtem Wetter eher auf berufliche Themen konzentrieren können. Durch einen Selbsttest lässt sich ganz einfach ein stärkeres Bewusstsein für solche Einflüsse auf das eigene Denken entwickeln. Halte einfach mal bei irgendeinem zufälligen Gedanken inne und frag dich, ob du damit gerade einem Vorurteil folgst, welche Informationen dir möglicherweise noch fehlen und ob du zum Beispiel durch deine Stimmung oder gar durch das Wetter in deinem Urteil beeinflusst wirst. In vielen Fällen erkennt man mindestens einen dieser Faktoren recht schnell. Je häufiger man sich also die Zeit nimmt, sich selbst auf die Beeinflussbarkeit der eigenen Schlüsse aufmerksam zu machen, desto eher läuten bei wirklich wichtigen Entscheidungen die Alarmglocken. Nur wenn du weißt, wo deine Stolpersteine liegen, kannst du sie auch auf dem Weg zu rationalen Urteilen umgehen. Blink Nummer 6. Ab und zu sollten wir kurz anhalten und einen Schritt zurücktreten. Als analytische Denker dürfen wir uns nicht Hals über Kopf in jede neue Situation stürzen und hastig zu kombinieren versuchen, sondern müssen mit Bedacht an ein Problem herantreten. Der erste Schritt ist dabei ein Schritt zurück. Wenn man ein Problem nachhaltig lösen will, geht es nicht um Schnelligkeit, sondern vor allem um Genauigkeit. Und dafür legt man am besten erst einmal eine kurze Pause ein. In dieser Pause solltest du dir die gesamte Szenerie einprägen. Wie sieht es um dich herum aus? Wie riecht es? Wie hört es sich an? Wer ist anwesend? Als Sherlock Holmes und Dr. Watson zum Beispiel einen Gehstock untersuchen, der im Zusammenhang mit einem Mordfall zurückgelassen wurde, beschreibt Dr. Watson den Stock als stilvoll und von guter Qualität und ist damit schon in Stereotypen-Denken gefangen. Er sitzt dem Halo-Effekt auf und hält auch den Besitzer eines solchen Stocks für stilvoll und tugendhaft. Holmes hingegen interessiert sich nicht für den Besitzer, sondern untersucht den Stock selbst und konzentriert sich auf den Kontext. Was fällt an dem Stock auf? Wo wurde er gefunden? Wie lag er da? Außerdem dient ein Schritt zurück auch zur genaueren Definition der eigentlichen Ziele. Versuch also, dir darüber klar zu werden, was du herausfinden möchtest und was das für deine nächsten Schritte bedeutet. Das hilft dir dabei, dein Augenmerk überhaupt erst auf die richtigen Details zu legen und gezielt nach einer Lösung zu suchen, anstatt nur zufällig in den vorhandenen Informationen herumzuwühlen, wie nach einer Nadel im Heuhaufen. So fand auch Holmes die Lösung des Rätsels. Der Gehstock wies seltsame Bissspuren auf. Wenn du also das nächste Mal vor einem neuen Problem stehst, solltest du nicht gleich vor Ideen und Mutmaßungen übersprudeln, sondern erst einmal eine kurze Pause einlegen und sowohl den Kontext als auch deine Ziele definieren, bevor du dich mit dem Problem selbst beschäftigst. Blink Nummer 7. Um genau beobachten zu können, müssen wir unsere Wahrnehmung trainieren. Wenn wir einen Überblick über die Situation und unsere Ziele bekommen haben, ist der nächste Schritt die exakte Beobachtung. Dabei sollten wir immer versuchen, die Sachlage möglichst unvoreingenommen zu bewerten. Abgesehen von Vorurteilen und Heuristiken, die einem dazwischen funken, muss man sich hier auch dem Problem der selektiven Wahrnehmung stellen. Das Gehirn tendiert immer dazu, sich auf einen einzelnen Aspekt zu konzentrieren und den Rest dafür einfach auszublenden. Dieses Verhalten ist äußerst wichtig, damit man nicht ständig von einer Flut an Informationen überwältigt wird. Allerdings gibt es auch einen Mittelweg. Um akkurat und exakt beobachten zu können, musst du deine Aufmerksamkeit und Achtsamkeit trainieren. In der Wissenschaft gibt es den Begriff des passiven Beobachters. Jemand, der außerhalb des Geschehens steht, keine Partei ergreift und versucht, alle Details wahrzunehmen. In diese Rolle schlüpfst du als Sherlock Holmes. Konzentrier dich auf das, was du beobachten willst und bleib dabei so objektiv wie möglich. Dabei können uns verschiedene Strategien helfen. Eine nützliche Methode besteht darin, so inklusiv wie möglich zu beobachten. Das bedeutet, alle Sinne zu verwenden, um ein möglichst vollständiges Bild von der Situation zu erhalten. Obwohl das bewusste Wahrnehmen von Gerüchen und Geräuschen vielleicht zunächst etwas fremd erscheinen mag, können solche Informationen mit etwas Übung sehr hilfreich sein. Etwa der Geruch von Schießpulver. Eine weitere Strategie zielt darauf, zu beobachten, was nicht da ist. Ein Beispiel, das beide Methoden erfolgreich vereint, ist das folgende. In einem Fall wertet Holmes einen nächtlichen Einbruch aus. Dabei bemerkt er, dass ein sonst für Einbrüche typisches Geräusch fehlt. Der Hund der Hausbesitzer hatte nicht gebellt. Anhand dieser Beobachtung schließt Holmes, dass der Hund den Einbrecher kannte und diese Erkenntnis grenzt wiederum den Kreis der Verdächtigen erheblich ein. Je öfter du übst, bei deinen Beobachtungen möglichst objektiv, passiv und inklusiv zu sein und auch auf Dinge zu achten, die tatsächlich gar nicht vorhanden sind, desto wertvoller werden auch die Schlüsse, die du aus ihnen ziehst. Allerdings ist die beste Beobachtung nichts wert, wenn sie nicht ständig überprüft wird. Es ist immer möglich, dass man einen Denkfehler gemacht oder die falschen Schlüsse aus einigen Details gezogen hat. Vielleicht war der Hund ja betäubt worden. Blink Nummer 8. Zur Lösung von Problemen ist Kreativität gefragt. Nachdem du also eine Situation oder einen Sachverhalt so genau wie möglich beobachtet hast, gilt es, nach einer Erklärung oder Lösung zu suchen. Dabei solltest du deiner Kreativität und Fantasie freien Lauf lassen. Fantasie funktioniert eigentlich genau wie das Spiel Scrabble. Alle Einzelheiten und Eindrücke eines Problems werden in einen Beutel hineingeworfen und dann einmal ordentlich durchgeschüttelt. Wenn man anschließend mit geschlossenen Augen zwei Teilchen herausfischt, ist Kreativität gefragt. Wie passen diese Einzelteile zusammen? Was können sie gemeinsam bedeuten? Solche zufälligen Verbindungen herzustellen und zu analysieren, kann die Problemlösung immens vorantreiben. Dabei sollte man möglichst häufig in den Beutel greifen und viele Kombinationen durchspielen, um allerhand alternative Lösungen für das Problem zu finden. Die größte Herausforderung hierbei besteht darin, einzelne Teile so zu verbinden, dass etwas ganz Neues herauskommt. Denn wenn die Lösung offensichtlich wäre, müsste man ja nicht nach ihr suchen. Ein gutes Beispiel für diese Art der Kreativität ist Dick Fosbury, der eine vollkommen neue Technik des Hochsprungs erfand, nämlich den Flop. Er nahm die Einzelheiten, zum Beispiel eine bestimmte Höhe, die Eigenschaften seines Körpers und das Regelwerk der Wettbewerbe und stellte fest, was alles noch nicht geregelt war, nämlich die Richtung des Sprungs. Er versuchte also einmal, rückwärts zu springen. Diese Technik funktionierte so gut, dass sie zum Standard in allen Hochsprungwettbewerben wurde. Auch Abstand und Distanzierung zu dem Problem sind manchmal hilfreich. Verbeiß dich also nicht direkt in die Lösung des Problems, sondern lenk dich auch mal mit einem Spaziergang, einer kurzen Meditation oder einer anderen angenehmen Tätigkeit ab. Danach wird es dir wesentlich leichter fallen, die Sache wieder frisch und unvoreingenommen zu überdenken und zu kreativen Lösungen zu kommen. Blink Nummer 9. Unwahrscheinlich heißt nicht unmöglich. Nun geht es darum, herauszufinden, welche von all den möglichen erdachten Lösungen die richtige ist. Dies gelingt am besten durch Deduktion, also Schlussfolgerung aus allen bekannten Faktoren. Gehe dazu noch einmal alle Möglichkeiten durch und versuche, Beweise für oder gegen sie zu finden. Dabei solltest du feststellen, welche Alternative am besten funktioniert. Die Herausforderung besteht allerdings darin, auch ungewöhnliche Lösungsideen gleichberechtigt zu behandeln und nicht als Unsinn abzutun. Dabei sollte der innere Watson immer gut in Schach gehalten werden, da er in der Regel zur nächstliegenden Antwort tendiert und alle anderen Möglichkeiten gerne ausblendet. Er sucht nach Beweisen für die Lösung, die ihm bereits bekannt sind. Eine überraschende Lösung wird ihm dadurch immer verborgen bleiben, einfach weil er nicht nach ihr sucht. Es gibt eine bekannte Studie, die diesen Effekt beweist. Verschiedene Testpersonen werden gebeten, die Geschwindigkeit der Autos in einem Video eines Auffahrunfalls zu schätzen. Alle Personen sehen das gleiche Video, aber die einen werden gefragt, wie schnell die Autos wohl aufeinander gekracht sind und die anderen, wie schnell die Autos wohl waren, als sie sich berührten. Die Testpersonen, in deren Frage aufeinander gekracht wurde, schätzten die Geschwindigkeit viel schneller ein als die anderen. Wenn wir also schon zu wissen glauben, dass etwas auf eine bestimmte Art geschieht, in diesem Fall schnell oder langsam, dann sucht unser Verstand nur noch nach unterstützendem Beweismaterial. Als Holmes zum Beispiel einmal herausfinden möchte, wie ein Einbrecher in ein Haus gelangt ist, gibt es folgende Möglichkeiten: durch die Tür, ein Fenster, durch den Kamin oder durch ein Loch im Dach. Obwohl ein Loch im Dach sehr unwahrscheinlich ist, stellt es kein Ding der Unmöglichkeit dar. Genau wie Holmes solltest auch du bei deiner Kalkulation immer mit einem solch symbolischen Loch im Dach rechnen. Um das zu üben, hilft es, die eigene erste intuitive Antwort immer wieder beiseite zu schieben und über mögliche Alternativen nachzudenken. Blink Nummer 10. Lass dich nicht durch Selbstsicherheit täuschen. Nun kennst du alle Methoden, mit denen Sherlock Holmes messerscharf kombiniert und brillante Schlüsse zieht. Als letztes musst du dir nur noch seine Art zu denken zur Gewohnheit machen. Sherlock Holmes soll der neue Autopilot sein. Anfangs wird es noch schwer fallen, jedes Mal so zu denken und zu kombinieren wie Holmes, aber je mehr man übt, desto leichter geht es einem am Ende von der Hand. Es lohnt sich, am Ball zu bleiben, denn wer analytisch denken kann, hat viele Vorteile im Leben. Entscheidungsfindungen verlaufen schneller und besser und man sieht die Welt ein Stück klarer. Aber selbst wenn man sich schon an Holmes Denkstrategie gewöhnt hat, gibt es noch eine große Herausforderung: Selbstsicherheit. Sobald wir davon überzeugt sind, dass wir alles richtig machen, schleichen sich unvermeidlich wieder Fehler ein. Es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass erfahrene Börsenmakler eher riskante und falsche Entscheidungen treffen, als die noch vorsichtigen Anfänger auf diesem Gebiet. Egal wie aufmerksam du also bist, wird dieses Problem irgendwann auftauchen. Sogar Sherlock Holmes selbst hat manchmal damit zu kämpfen. Ärger dich jedoch nicht darüber, wenn du ab und zu wieder in den Watson-Autopiloten zurückfällst, sondern sieh in jedem Fehler eine Chance, etwas Neues zu lernen. Um dem inneren Detektiv treu zu bleiben, hilft es oft, eine andere Person in den eigenen Denkprozess einzuweihen. Auch Holmes erklärt oft Watson, was er gerade denkt und wie er seine Schlussfolgerungen zieht. Es hilft ihm dabei, seine Gedankengänge zu reflektieren, und Watson hat oft wichtige Anmerkungen dazu. Sherlock Holmes ist also kein geborenes Genie. Seine Genialität liegt in seiner Rationalität und Bereitwilligkeit, aus seinen Fehlern zu lernen. Das waren die Blinks zu Die Kunst des logischen Denkens von Maria Konnikova. Die Kernaussage dieses Buches ist, dass Sherlock Holmes ein genialer Denker ist und wir alle lernen können, so clever zu kombinieren wie er. Dazu müssen wir uns angewöhnen, beliebte Denkfallen zu umgehen, die Situation aus der Distanz einzuschätzen, genau zu beobachten und uns kreative Lösungen einfallen zu lassen. Mit ausreichend Übung kann es jeder schaffen, durch diese cleveren Denkstrategien bessere Entscheidungen zu treffen und knifflige Probleme zu lösen. Und hier noch ein Tipp, den du so konkret im Alltag umsetzen kannst. Denke kreativ. Nimm alle Faktoren und Einzelheiten, die dir bekannt sind, lege sie mental in einen Beutel und schüttle sie kräftig durch. So wirst du zu spannenden und kreativen Erkenntnissen kommen. Gut kombiniert, Holmes. Zum Schluss haben wir noch ein kleines Rätsel für dich. Was kommt dabei raus, wenn man viel Herzblut, Energie und Zeit kombiniert? Richtig, diese Blinks hier. Wir versuchen trotzdem immer noch, unsere Blinks zu verbessern. Und du kannst uns dabei helfen. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Die Kunst des logischen Denkens, falls du Anregungen, Kritik oder Fragen an uns hast. Wir melden uns dann bei dir.